Moin. Fangen wir an mit der Wiederholung von Lemma 25, das wir letztes Mal angeschrieben, aber nicht mehr bewiesen haben. Wenn die Anzahl stimmt, dann müssen Sie nämlich nur noch erzeugenden System oder lineare Unabhängigkeit prüfen. Und dieses Lemma hilft Ihnen, denn wenn Sie gut mit Matrizen arbeiten können, dann können Sie die Vektoren einfach in eine Matrix schreiben, den Rang überprüfen und wenn der voll ist, dann waren die Vektoren vorher eine Basis. Und wie man den Rang bestimmt, das schauen wir uns später noch an. Wir lernen heute haufenweise Verfahren, die Sie natürlich in der Klausur benutzen dürfen. Die Frage ist einfach nur, kommen Sie mit den Verfahren gut klar? Denn das sind alles so Matrixverfahren. Wenn man gut mit Matrizen rechnen kann, dann sind die super und total nützlich und es geht ganz schnell. Wenn man mit Matrizen momentan noch auf Kriegsfuß steht, dann sollte man vielleicht das erste Mal ein bisschen üben und gucken, ob man andere Wege findet, die Probleme zu lösen, die Sie in den Übungsaufgaben oder in der Übungsklausur haben oder die Sie bekommen von mir. So, das ist das Vorgeplänkel zu diesem Lemma. Deshalb unter anderem mache ich das, einfach damit Sie noch ein weiteres Werkzeug haben, verschiedene Fragestellungen zu behandeln. Und was haben wir im Beweis zu tun? Na, wir beginnen dadurch, dass diese Menge linear unabhängig ist und zeigen, dass der Rang der Matrix dann n sein muss. Wir wissen ja, wodurch der Rang begrenzt ist. Der ist nach oben durch das Minimum von n und m begrenzt. M ist die Anzahl der Spalten, n ist die Anzahl der Zeilen. Und hier können wir mal wieder hinkommen. Und umgekehrt, wenn die Matrix Rang n hat, also als Rang genau die Anzahl der Zeilenvektoren, dann werden wir daraus schließen, dass die Menge b vorher k-linear unabhängig war. Okay, halten wir mal fest, was wir wissen. Und wir beginnen damit, dass wir dem Erzeugnis von V1 bis Vn einen Namen geben. Wie die Matrix A entstanden ist und dann sagen Sie mir, was dieser Raum U ist, bezogen auf die Matrix A. Ja? Der Zeilenraum. Dankeschön. Wie kann ich also die Dimension von U anders beschreiben mit Hilfe der Matrix? Da dürfen Sie gerne nachlegen, wenn Sie es wissen. Okay, also wir haben festgehalten, vielen Dank. U ist nichts anderes als der Zeilenraum von A. Und was war nochmal die Dimension des Zeilenraums? Wer weiß das noch? Ja?
Der Rang.
Der Rang, vielen Dank. Das heißt, jetzt haben wir einen Zusammenhang. Das Erzeugnis dieser Vektoren ist der Zeilenraum von A, die Dimension davon ist der Rang von A. Und das ist der Grund, warum man solche Resultate zeigen kann, weil man diesen engen Zusammenhang hat. Vielen Dank. Wir wissen noch, wie groß die Menge B ist, denn in der Menge B liegen n paarweise verschiedene Vektoren, die Mächtigkeit von B ist also n. Wir fangen an mit der Beweisrichtung von links nach rechts. Wir setzen es also voraus, dass D linear unabhängig ist. Die Menge B ist ein Erzeugnissystem für U, richtig? Denn das sind ja genau die Vektoren, die da stehen. Und wenn die Menge zusätzlich noch linear unabhängig ist, so wie wir das jetzt vorausgesetzt haben, dann bildet B also eine Basis für U. Linear unabhängiges Erzeugnissystem. Die Anzahl der Elemente dieser Basis steht hier, das ist n. Wir haben also jetzt eine Basis für U gefunden mit n Elementen. B ist eine K-Basis von U. Jetzt können Sie mir sagen, welche Dimension U hat. Richtig? Welche? Also? N. Dankeschön. Wir fassen kurz zusammen, was das heißt. Der Rang von A ist die Dimension des Zeilenraums. Der Zeilenraum ist genau U, das Erzeugnis von V1 bis Vn. Wenn der Rang von A also n ist, dann heißt das, dass die Dimension dieses Raumes U n ist. Okay. Wir wollen zeigen, dass die Menge B linear unabhängig ist. Nehmen wir doch mal an, das wäre nicht der Fall. Machen, wenn es noch keine Basis ist für den Raum, den wir da betrachten. Das sind jetzt alles philosophische Fragen und die haben alle was mit der Klausur zu tun, deswegen mache ich das hier jetzt langsam und beziehe sie mit ein, in der Hoffnung, dass sie mit mir reden. Bei linear unabhängigen Mengen können wir immer gucken, wenn es noch keine Basis ist, muss man es vielleicht vergrößern. So, wie ist es bei erzeugenden Systemen, wenn die keine Basis sind? Wer hat eine Idee? Ein paar Leute. Da hinten, ja. Ja, Sie sind gemeint.
Okay, genau.
Das Ding ist keine Basis. Es ist also kein minimales Erzeugnissystem. Das heißt, wir können noch was rauswerfen. Und etwas rauszuwerfen heißt, dass wir dann ein Erzeugnissystem finden, das weniger als n Elemente hat. Richtig? Richtig. Wenn wir was rauswerfen, wird es weniger. Also weniger als n Elemente. Theoretisch ja, aber geht das in diesem Kontext? Geht das mit den Infos, die wir haben? Dann müssen wir es wieder puzzeln. Der Rang von A ist N, steht da. Was hat der Rang von A mit U zu tun? Ja. Die Dimension, also die Anzahl der Elemente in einer Basis. Wenn wir jetzt für U eine Basis mit weniger als n Elementen finden, haben wir auf einmal zwei widersprüchliche Informationen. Nämlich einerseits, die Dimension ist n, jede Basis hat n Elemente. Und andererseits, wir finden eine mit weniger als n Elementen. Das passt nicht zusammen. Widerspruch. Sagen Sie schon Lüg, wenn Sie Beispiele dafür sehen wollen, denn es kommt nachher ein Beispiel. Was wir als nächstes besprechen, sind nämlich mehrere Verfahren und auch immer gleich Beispiele dazu. Vielleicht haben Sie es im Student hier schon gesehen. Wir besprechen, wie man Matrizen invertiert und machen das dann auch. Wir besprechen, wie man den Rang einer Matrix bestimmen kann mithilfe unserer Dreiecksform und machen das dann auch. Und wir benutzen dann eine Idee, die ähnlich ist zu der in diesem Lemma. Man gibt uns einen Haufen Vektoren und fragt uns, wie groß ist die Dimension des Erzeugnisses. Das war was, was bisher mühsam war für uns, das auszurechnen. Aber mit Hilfe von Matrizen und mit Hilfe dieser Ideen können wir das dann auf einmal leichter bearbeiten und kommen schneller zum Ziel. Gucken wir uns das an. Ich möchte anfangen mit dem Verfahren zur Invertierung. Überlegt habe, und Sie dürfen jetzt noch ganz laut Einspruch rufen. Ich habe mir überlegt, dass wir immer zuerst das Verfahren besprechen, da gibt es mehrere Schritte, und ich werde dann an eine der Tafeln die Schritte im Telegram-Stil anschreiben. Danach besprechen wir ein Beispiel und dann haben wir zur Orientierung die Schritte noch an der Tafel, beziehungsweise Sie haben die irgendwie elektronisch oder ausgedruckt vorliegen. Passt? Dann kann man sich beim Beispiel nämlich orientieren, was waren nochmal die Schritte. Ja, dann machen wir das jetzt. Verfahren 526, Verfahren zur Invertierung, Invertierung von Matrizen, natürlich, das ist das, worum es geht. Und wir haben jetzt alle Infos zusammen, um das sinnvoll tun zu können und uns auch klar machen zu können, dass das so funktioniert. Gegeben ist also eine Matrix, eine quadratische Matrix über K, also eine, bei der so ein Konzept wie Invertierbarkeit auch sinnvoll ist. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was die Fragestellung sein kann. Das kann sowas sein wie, ist die Matrix invertierbar? Das Verfahren wird diese Frage beantworten. Und dann wird man manchmal noch sowas gefragt wie, naja, wenn die invertierbar ist, dann schreiben Sie doch bitte die inverse Matrix hin. Und das Verfahren sagt uns, wie das geht. Das heißt, es beantwortet wirklich mehrere Fragen. Das ist ganz praktisch. Los geht's mit Schritt 1. Wir nehmen die Matrix A, von der wir wissen wollen, ob sie invertierbar ist, und wandeln die zu einer unteren Dreiecksmatrix um. Das können wir. Wir haben letzte Woche gesehen, wie das geht. Wir haben so einen Satz. Der klärt erstens, das gilt, zweitens, der Rang ändert sich dabei nicht und drittens haben wir da sogar so eine Idee gesehen, wie das funktioniert. Man könnte jetzt daraus so ein rekursives Verfahren machen und auch programmieren zum Beispiel. Okay, das ist Schritt 1. Ich nenne Schritt 1 mal Dreieck. Was passiert dann? Wir lesen den Rang auf. Wir wissen aus unserem Dreiecksatz, dass der Rang sich bei diesen Umformungen mit Additionsmatrizen zu einer unteren Dreiecksmatrix nicht verändert. Das heißt, der Rang dieser Dreiecksmatrix, den wir ganz leicht ablesen können, ist derselbe wie der Rang der Matrix davor. Und voller Rang ist ein Kriterium für Invertierbarkeit. Was machen wir also in Schritt 2? Wir gucken, was ist der Rang. Wenn er voll ist, Juhu, wir machen weiter, die Matrix ist invertierbar. Wenn er nicht voll ist, schade, die Matrix ist nicht invertierbar, aber die Aufgabe ist dafür auch schon beantwortet. Okay, das ist Schritt 2. Fragen ablesen. Identifiziert in der Dreiecksform und dürfen also sinnvoll weitermachen, dann ist Schritt 3, dass wir weitere Umformungen machen, wieder mit Additionsmatrizen und dass wir jetzt gleichzeitig obere und untere Dreiecksgestalt erreichen, also eine Diagonalmatrix. Was rauskommt, ist eine Diagonalmatrix, wo auf der Diagonale lauter Einträge stehen, die alle von 0 verschieden sind. Moment. Warum sollte das so sein? Warum können da nicht irgendwo Nullen sein? Ah, dann melden sich mehrere Leute. Dankeschön, Sie dürfen. Ganz genau. Genau das ist es. Wenn der Rang vorher nicht voll war, dann haben wir aufgehört. Dann kommen wir gar nicht erst zu Schritt 3. Das heißt, wenn wir Schritt 3 überhaupt durchführen, dann hat die Matrix vollen Rang und dann muss auf der Diagonale überall was von 0 Verschiedenes stehen. Wunderbar. Weiter geht's mit Schritt 4. Jetzt haben wir da also so eine Matrix, wo nur noch auf der Diagonale was steht. Die Elemente sind alle von 0 verschieden, haben also ein multiplikatives Inverses. Und das benutzen wir jetzt, um aus den Einträgen Einsen zu machen. Das heißt, wir kommen Schritt für Schritt von A zur Einheitsmatrix. Wichtig ist, dass wir die Umformungen immer mit der ganzen Matrix machen und nicht nur mit einzelnen Einträgen. Und hier ist wichtig, dass wir mit Spalten arbeiten und nicht mit Zeilen. Ich sage das jetzt gleich nochmal, weil es nämlich in der Prüfung am Ende ständig passiert, dass die Leute mir eine Matrix invertieren wollen, machen wunderschöne Umformungen bis zur Diagonalmatrix und dann auf einmal machen sie Zeilenoperationen und alles geht den Bach runter. Nee, einmal Spalten, immer Spalten. Ja, es ist einfach, das zu machen. Man sieht, was da steht. Man nimmt das Inverse. Die ganze Spalte wird damit multipliziert. Das sieht man bei der Diagonalmatrix nicht, dass man das mit der ganzen Spalte macht. Aber es ist trotzdem wichtig und wir sehen auch gleich, warum. So, Schritt 4, was schreibe ich? Ich mache auf jeden Fall irgendein Spaltensymbol und dann gibt sich das entsteht auf magische Weise das Inverse von A. Warum das so passiert, machen wir uns gleich noch kurz klar. Aber erstmal halten wir den Schritt 5 fest. Alle Umformungen genauso mit der Einheitsmatrix, bitte in der richtigen Größe. Das heißt, hier wäre das die N. Und dann kommt das Inverse von A raus. Eigentlich einfach. nur hingucken, was passiert. Sagen wir mal, wir formen A jetzt um mit, ich vereinfache das jetzt ganz doll, nehmen wir einfach nur zwei Additionsmatrizen. Eine Additionsmatrix mit irgendwas und noch eine Additionsmatrix mit irgendwas. Und sagen wir mal, wir waren ganz schnell, dann kommt da schon eine Diagonalmatrix raus. Und dann haben wir noch zwei solche Spaltenmultiplikationen. Oder sagen wir mal eine. Das heißt, hier haben wir dann noch so eine. Ich mache erstmal nur das. Also wir haben hier eine Diagonalmatrix, die da rauskommt. Jetzt machen wir mit der Einheitsmatrix das Gleiche. Dann kommt irgendeine Matrix raus. Und um das zu vereinfachen für den Moment, stellen wir uns vor, dass wir gar keine Spaltenumformung mehr machen müssen, sondern hier ist jetzt wirklich sofort die Einheitsmatrix rausgekommen. Jetzt haben wir hier Umformung gemacht. Warum ist das, was da rauskommt, das Inverse von A? Na, weil doch die Additionsmatrizen invertierbar sind. Sie bringen die einfach auf die andere Seite und dann sehen Sie, dass es genau das Inverse von A ist. Das ist der Witz daran. Das heißt, wir brauchen, dass die Umformungen, die wir machen wollen, mit invertierbaren Matrizen realisiert werden können, denn dann kann man die so auf die andere Seite bringen und zeigen, dass wirklich das Inverse von A ist. Das ist die Idee. Und diese Spaltenumformungen kann man auch alle rückgängig machen, weil wir ja eine Spalte niemals mit 0 multiplizieren, sondern immer mit Sachen, die von 0 verschieden sind. Das heißt, all die Operationen kann man rückgängig machen und dann kommt man schrittweise zum Inversen. Das ist der Witz. Beispiel, um das zu illustrieren. Und das Beispiel ist klein, damit Sie einfach nur einmal sehen, was passiert da. Und die Übungsbeispiele, die Sie machen sollen, die sind auch erstmal klein. Wichtig ist, das Prinzip zu verstehen und zu sehen, warum es funktioniert. Gibt es bis hierher Fragen? Was für Fragen haben Sie? Ja.
Morgen müssen wir aber keine Inversen machen.
Das habe ich nicht verstanden. Nochmal.
Müssen wir morgen...
In der Klausur müssen Sie das noch nicht können. Nein.
Matrizen, das müssen
wir. Nee, aber Sie brauchen vielleicht Kriterien für Invertierbarkeit. Und eins ist ja, dass man die inverse Matrix einfach sieht. Und dann kann es ja sein, dass wenn Sie jetzt bei dem Verfahren sagen, oh, das ist super, das kann ich, und ich frage Sie, ist diese Matrix invertierbar, und Sie haben keine Lust, irgendwas mit Rang oder sonst was zu machen, aber Sie kriegen in 5 Minuten auf dem Schmierzettel die Inverse raus mit dem Verfahren, dann machen Sie das einfach. Sie dürfen alles benutzen. Nur weil der Stoff für die Klausur vorher zu Ende war, heißt das nicht, dass Sie jetzt dieses ganze Zeug nicht da reinwerfen dürfen. Machen Sie. Es liegt wirklich bei Ihnen. Wenn Ihnen Matrizenrechnung liegt, dann kann es sein, dass diese ganzen Tricks, die wir aktuell machen, auch in der Klausur noch hilfreich sind. Aber Sie brauchen sie nicht. Die Klausur ist so konzipiert, dass Sie mit dem Stoff von vorher alles super hinkriegen. Beantwortet das die Frage? Gibt es noch andere Fragen, bevor wir das Beispiel machen? Okay, dann Beispiel. Das ist ganz klein, wie gesagt. Es ist nur eine 2x2-Matrix. Falls Sie andere Verfahren kennen, 2x2-Matrizen zu invertieren und die benutzen wollen, dann müssen Sie mir begründen, warum die funktionieren. Ansonsten machen Sie einfach das aus der Vorlesung oder zeigen Sie, dass es die Inverse ist, indem Sie die richtige Rechnung hinschreiben. Das ist auch sehr einfach. Okay, Minimatrix 2 kreuz 2 über R. Und wir wollen jetzt zwei Dinge machen. Wir wollen Invertierbarkeit prüfen und falls die Matrix invertierbar ist, das Inverse auch ausrechnen. Das ist der Klassiker unter den Übungsaufgaben. Okay, wir haben ja ein Verfahren. Da drüben stehen die Schritte. Was sagt uns Schritt 1? Bitte untere Dreiecksmatrix machen. Alles klar. Das heißt, wir gucken, was fehlt zu einer unteren Dreiecksmatrix. Das ist bei 2 kreuz 2 sehr dankbar, weil da nur ein Ding ist, das wir zu 0 machen müssen. Das ist die 2 da rechts oben. Und wir addieren einfach die erste Spalte zur zweiten, dann entsteht eine 0 und fertig ist die Dreiecksmatrix. Gut. Da steht die Additionsmatrix. Das ist genau die, die ich gerade beschrieben habe. Und dann kriegen wir eine untere Dreiecksmatrix raus. Jetzt steht da schon so ein halber Spoiler. Denn in Schritt 2 sollen wir den Rang ablesen. Wer liest für mich einmal den Rang ab? Ja?
Zwei.
Der Rang ist 2. Können Sie es kurz erklären? Was? Das ist nicht das, wie wir Rang bestimmen. Sie können das Lemma von vorher benutzen, wenn Sie es richtig machen, dann müssten Sie halt sagen, Sie nehmen die Zeilenvektoren, sehen, dass die verschieden sind und dass Sie deshalb dieses Lemma benutzen dürfen. Das geht, aber dann muss es ordentlich sein. ich sage Ihnen das deshalb jetzt so und ich sage es Ihnen allen, weil das der Klassiker in der mündlichen Prüfung ist. Ich spreche mit Leuten über den Rang von Matrizen und die kommen mit, die Zeilen sind linear unabhängig. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das ist dann ein Problem, wenn eine Matrix mehrere gleiche Zeilen hat zum Beispiel. Dann auf einmal führen diese Sachen in die Irre und es ist falsch. Also nochmal, was war der Rang? Wer hilft? Was war der Rang? Haben wir vorhin wiederholt, ganz da hinten? Dimension des Zeilenraums. Das heißt, wir gucken uns die Zeilenvektoren an und gucken, was für einen Teilraum von R Quadrat die erzeugen. Und ja, wenn sie dann da sind, dann dürfen sie über solche Sachen wie lineare Unabhängigkeit und so reden. Aber nicht einfach aus der Matrix heraus. Bitte nicht, das geht schief. So, wenn Sie sich jetzt diese beiden Zeilenvektoren angucken, dann sehen Sie, das ist eine Möglichkeit jetzt zu argumentieren, Sie sehen, der erste erzeugt einen Teilraum der Dimension 1 und in der zweiten Komponente steht immer 0. Beim zweiten Vektor ist es nicht so, dass da eine 0 steht. Das heißt, der liegt nicht in diesem Erzeugnis drin und dann müssen die insgesamt etwas von Dimension 2 erzeugen. Sie können auch sagen, ich zeige lineare Unabhängigkeit von dieser Menge von Zeilenvektoren. Können Sie alles machen? Gleich kommt noch ein Verfahren zur Bestimmung des Ranges, aber bei dem Verfahren landen Sie am Ende bei Matrizen, die so aussehen. Das heißt, bei solchen Matrizen müssen Sie gut und schnell argumentieren können, welchen Rang die haben. Und bitte, 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 bitte sauber. Bitte machen Sie nicht das, was ich in den letzten Durchgängen immer wieder hatte, dass mir Leute reihenweise den Rang nicht ordentlich erklären konnten, weil die sich irgendeine Formulierung gemerkt hatten, die so ähnlich klingt wie die Definition, die aber falsch ist. Bitte, bitte, ich bin sonst 3 Wochen lang, 4 Wochen, 5 Wochen lang im Sommer deprimiert. Die Menge der Zeilenvektoren ist ja was anderes als die Zeilenvektoren. Und selbst die ist nicht linear unabhängig. Aber machen Sie das mal mit dieser schwammigen Definition. Viel Spaß.
Sie hat einen Rang von 1.
Ja. Können Sie das sauber begründen?
Die Argumentation wäre für mich, dass die Spalten linear abhängig sind voneinander.
Es gibt nicht sowas wie Dinge sind voneinander linear abhängig oder unabhängig. Das ist in dieser Vorlesung nicht definiert. Es gibt Mengen und die sind linear abhängig oder linear unabhängig. Das ist was anderes. Und in dem Moment, wo mehrere Vektoren gleich sind, egal ob Spalten oder Zeilen, rennen Sie mit dieser Vorstellung in Probleme. Es ist dann einfach nicht sauber mathematisch. Was noch? Bevor wir weitermachen. Ja?
Können Sie bitte eine ordentliche Begründung so
machen? Ich dachte, das hätte ich gerade gemacht bei dem Beispiel. Ich mache es aber gerne nochmal. Also, der Rang ist definiert als Dimension des Zeilenraums. Wir gucken uns jetzt den Zeilenraum an. Der wird von 2 Vektoren erzeugt, nämlich minus 2, 0 und 3, 2. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann einen Beweis für lineare Unabhängigkeit führen. Das geht. Einfach mit den Koeffizienten, so wie immer. Das ist hier auch ganz einfach. Oder ich argumentiere, was die Dimension ist, indem ich angucke, was erzeugt der erste Zeilenvektor. Der erzeugt einen Raum der Dimension 1. Und ich erkenne, dass in der zweiten Komponente immer eine 0 steht. Der zweite Zeilenvektor liegt in diesem Erzeugnis nicht drin. Das heißt, das, was die beiden zusammen erzeugen, muss größer sein. Es muss eine größere Dimension haben als 1. Und dann geht nur noch Dimension 2, weil das die obere Schranke ist. Das ist ein Argument, das sauber ist. Zum Beispiel. Ich danke Ihnen sehr für diese Fragen, denn Sie müssen genau das üben. Dieses Erklären ist das, was Sie später in der mündlichen Prüfung brauchen. Und wenn dann die Definitionen nicht sitzen und Sie sich irgend so was Halbrichtiges gemerkt haben, dann meckere ich rum und wir kriegen alle schlechte Laune.
Wenn jetzt die 3, die Matrix, die wir gerade haben, minus 2, 0, 0, 2 wäre,
ja,
dann hätten ja beide Zeilen an sich die Dimension 1.
Eine Zeile hat keine Dimension. Das Erzeugnis der beiden Zeilenvektoren hat dann jeweils Dimension 1, aber das Erzeugnis der beiden Zeilenvektoren zusammen hat Dimension 2.
Also okay, dann werden wir.
Bitte auf die Sprache achten. Ein Vektor hat keine Dimension. Eine Matrix hat keine Dimension. Vektoren sind nicht abhängig oder unabhängig. Das gibt es nicht. Bitte sauber bleiben in den Formulierungen. Und dann passt es auch. Dann sind die Begründungen auch einfacher, weil Sie nicht rumeiern müssen. Je eher Sie sich das angewöhnen, desto besser. Ich werde weiter meckern, bis zu den Prüfungen. Denn ich will, dass Sie die Prüfung bestehen und dass Sie die gut bestehen. Und rumeiern bei Definition ist das, womit die Leute dann durchfallen. Oder eine schlechte Note haben. Und das ist doof. Das wollen wir doch nicht. Was noch? Ich bin gerade in Fahrt. Los, was haben Sie noch?
Also nur noch mal kurz zur Wiederholung, wie wir jetzt die richtige Formulierung gelesen haben.
Sie das möchten, dann mache ich eine Podcast-Folge nur zum Thema, welche 100 häufigsten Studis die Fehler die Studis machen beim Thema Rang von Matrizen, welche davon mich am meisten aufregen, und dann mache ich eine Not-to-Do-Liste. Und ein, so könnte man es alternativ machen, und das wäre dann richtig. Wenn Ihnen das weiterhelfen würde, dann sagen Sie es schon, Lüb, und ich werde mit großer Freude so eine Podcast-Folge machen. Die könnte lang werden, das muss ich Ihnen jetzt schon sagen. Stellen Sie sich darauf ein, dass ich Sie eine Stunde lang vollquatsche. Na gut, es gibt ja Leute, die schlafen ein zu meinem Podcast, da ist es dann die allerbeste Folge. So. Wir sind bei unserer unteren Dreiecksmatrix. Das heißt, wir sind bei Schritt 2. Wir haben erfolgreich erkannt, der Rang ist 2, also voll. Unsere Matrix ist invertierbar, wir müssen nicht abbrechen, wir können weitermachen. Und hier kommt jetzt Schritt 3. Wir schmeißen noch eine Additionsmatrix drauf und kriegen jetzt eine Diagonalmatrix mit Einträgen minus 2 und 2. Wir fühlen uns bestätigt, diese beiden Einträge sind von 0 verschieden. Das ist die Matrix, an die Sie vorhin schon gedacht haben. Da sieht man auch nochmal schön, was der Rang ist. Genau. Okay. Damit haben wir Schritt 3 abgefrühstückt. Und jetzt käme eigentlich sofort Schritt 4. Aber ich habe es hier so gemacht, dass ich mir jetzt gemerkt habe, was habe ich für Additionsmatrizen verwendet und habe die schon mal auf die Einheitsmatrix geworfen, damit wir nicht vergessen, wo wir sind. Heißt also, als nächstes mache ich die Umformung, die wir da gerade gemacht haben, mit der Einheitsmatrix, die 2, also erst die erste Additionsmatrix, dann die zweite, dann kommt da diese lustige Matrix raus mit gebrochenen Einträgen. Und jetzt, ganz am Ende, mache ich noch die letzten Umformungen, nämlich einmal mit der Diagonalmatrix, die wir da hatten, da kommen jetzt noch die beiden Spaltenumformungen. Einmal teile ich durch minus 2 und einmal teile ich durch 2. Die gleichen Spaltenumformungen muss ich dann mit dieser Matrix C machen. Einmal teile ich durch minus 2 und einmal teile ich durch 2. Und das mache ich wirklich spaltenweise. Was dann rauskommt, ist diese riesige Matrix D. Die ist deshalb so riesig, weil man diese Brüche sonst nicht gut lesen konnte. Vergleichen Sie nochmal. Oben steht minus 1,5. Wenn ich das durch minus 2 teile, kommt ein Viertel raus. Und dann mache ich in der Spalte weiter. Minus 3,5 durch minus 2 kommt 3 Viertel raus. Und so weiter. Genauso bei der zweiten Spalte. Und wenn unser Verfahren richtig ist, dann ist das jetzt die Inverse zu der ursprünglichen Matrix. Ich empfehle immer noch mal so einen Test zu machen, denn es passiert ganz schnell, dass man sich irgendwo verrechnet und wenn man sich an einer Stelle verrechnet, ist das Inverse schon falsch. Also, Probe, da habe ich es noch mal ausmultipliziert und wir sehen, es kommt tatsächlich die Einheitsmatrix raus. Und ein Test reicht, Sie müssen nicht beide Richtungen testen, eine Richtung reicht, denn wir wissen ja, die invertierbaren Matrizen bilden eine Gruppe und das Inverse tut dann von beiden Seiten das Gleiche. So, was für neue Fragen sind jetzt aufgekommen bei diesem Beispiel? Ja.
Wenn ich dann in der Klausur einfach vier Zettel und Wert ausrechne, sagen Sie, die Werte die Einheitsmatrix
verbrauchen. Ja, genau. Bei welcher Fragestellung könnte das von Nutzen sein, die nicht erstmal nicht an der Matrizenfrage aussieht? Das ist jetzt eine Frage für Fortgeschrittene. Was für eine Frage könnte ich Ihnen stellen, wo es sinnvoll wäre, wenn Sie bei einer Matrix erkennen könnten, ob sie invertierbar ist und vielleicht sogar die Inverse auch ausrechnen können? Halbe Meldung, noch eine Meldung, noch eine und ganz da hinten. Oh, und hier ist auch noch eine, Sie dürfen.
Auf die Abbildung
biektiv. Ob eine Abbildung biektiv ist. Jetzt nicht irgendeine, sondern unsere Standardsituation, zwei Vektorräume, in dem Fall müssen die gleiche Dimension haben. Denn sonst wird die Matrix ja gar nicht quadratisch. Man guckt sich die Abbildungsmatrix an zu irgendwelchen Basen und man will wissen, ist die Abbildung bijektiv, dann kann man das anhand der Abbildungsmatrix testen. Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie Sie das machen können. Ja, danke. Ich freue mich, dass so viele den Zusammenhang gesehen haben. Das ist toll. Und sonst? Ja? Das sind die Spaltenumformungen hier. Ich muss jetzt bei der Diagonale gucken, was steht da und muss so mit Inversen malen, dass dann da eine 1 rauskommt. Denn ich will ja, dass am Ende die Matrix A transformiert wurde in die Einheitsmatrix. Das heißt, wenn da minus 2 steht, dann teile ich durch minus 2. Wenn da 5 steht, dann teile ich durch 5. Aber ich muss die ganze Spalte beackern, deswegen das Zeichen hier für Spalten. Denn wenn ich am Ende alle Umformungen mit der Einheitsmatrix mache, dann steht da überall irgendein Zeug und dann ist auf einmal nicht mehr egal, ob ich Spalten oder Zeilen benutze. ein Tipp zum Aufschreiben. Wir haben jetzt ja ganz oft diese Umformungen, wir nehmen irgendwas mit einer Additionsmatrix mal und dann kommt was Neues raus. Und wenn Sie 100 solche Umformungen machen, dann wollen Sie nicht jedes Mal einen Roman schreiben. Und ich auch nicht, okay? Also mache ich Ihnen mal zwei Vorschläge, wie man das aufschreiben kann. Und Sie dürfen sich weitere überlegen und Sie dürfen auch Jean-Luc sagen, dass ich mir noch 5 andere Varianten ausdenken und die erklären und Ihnen auf einem schönen Zettel aufschreiben soll. Das mache ich alles. So, bei Invertierbarkeit haben wir ja immer 2 Matrizen gleichzeitig, die wir bearbeiten. Und für manche Leute funktioniert es besser, wenn sie die Umformung auch gleichzeitig machen. Das kann man dann in einem Schema machen, zum Beispiel, wo man links mit der Matrix A anfängt. Dann fängt man an, die umzuformen und auf der rechten Seite macht man die gleichen Umformungen mit der passenden Einheitsmatrix. Das heißt, man schreibt die hin und dann schreibt man immer an die rechte Seite mit so einer kleinen Trennlinie vielleicht, welche Additions- oder Tauschmatrix man benutzt. In diesem Verfahren kann man auch Tauschmatrizen benutzen. Das funktioniert trotzdem, weil die auch invertierbar sind, wenn man immer auf beiden Seiten das Gleiche macht. Wenn Sie also merken, oh, mit einer Tauschmatrix geht das hier jetzt gerade noch viel besser, machen Sie es ruhig, es funktioniert. Ich bleibe jetzt bei Additionsmatrizen. Hier wende ich jetzt irgendeine an. Dann komme ich in die nächste Zeile. Da schreibe ich die neue Matrix hin, die rausgekommen ist. Und hier mache ich einfach dasselbe. Ich mache also hier die gleiche Umformung und schreibe darunter auch das neue Ergebnis hin. Dann komme ich hier unten, wenn ich alles richtig gemacht habe, bei der Einheitsmatrix an. Oder ich breche zwischendurch ab. Und genauso hier. Nachteil. Vielleicht brauchen Sie relativ viele Umformungen im ersten Schritt und dann machen Sie die hier alle, obwohl Sie die nicht gebraucht hätten, weil die Matrix ja gar nicht invertierbar ist. Das ist aber der einzige Nachteil, den ich erkennen kann. Und Sie können die Rechnung nacheinander machen und später trotzdem so aufschreiben, wenn Sie wollen. Das ist eine Möglichkeit. Dann schreiben Sie halt nicht jedes Mal einen Riesentext für die Additionsmatrizen und trotzdem ist für uns total nachvollziehbar, was Sie machen. Für uns meine ich dann immer das ganze Team, alle, die Ihre Arbeit lesen. Und hier ist noch eine andere Möglichkeit, die können Sie auch verwenden, wenn Sie mit Additions- und Tauschmatrizen arbeiten. Sie dürfen die Umformung durch Pfeile markieren, wenn Sie ganz klar dran schreiben, was Sie da machen. Das heißt, Sie schreiben sowas hin wie, wir formen A oder ich forme A um. Und dann machen Sie sowas wie, hier ist die Matrix A. Und dann machen Sie irgendeine Art von hübschem Pfeil dahin. Bitte nicht einen Pfeil benutzen, der schon irgendeine andere Bedeutung hat. Aber Sie können zum Beispiel sowas machen wie, Stern, Additionsmatrix, irgendwas und dann kommt hier eine neue Matrix raus. Und dann machen wir die nächste Umformung, Stern, meinetwegen die Tauschmatrix, irgendwas und dann kommt hier die nächste Matrix raus. Sowas dürfen Sie auch machen. Und wenn Sie Varianten davon sich überlegen möchten, die Sie irgendwie noch übersichtlicher finden, dann probieren Sie es aus. Sie können mich auch fragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ist das irgendwie deutlich genug lesbar. Was nicht geht, sind Gleichungsketten, in die Sie die Umformung einbauen. Denn was dann passiert, und diesen Fehler machen ganz viele, die schreiben dann hier statt dieser Pfeile irgendwo Gleichheitszeichen dazwischen, aber die Matrizen, die da stehen, sind ja gar nicht gleich, die verändern sich in jedem Schritt. Das ist Käse, bitte machen Sie das nicht. Können Sie sich damit anfreunden, irgendwie? Oder anders, kann jemand sich mit nichts davon anfreunden und findet das alles doof und unübersichtlich? Und okay. Sie haben die Möglichkeit, Jean-Luc zu bitten, mir zu sagen, dass ich das nochmal irgendwie für Sie zugänglich machen soll oder nochmal erläutern soll oder ein Beispiel wirklich aufschreiben soll, wie das aussieht. Und es gibt immer die Prosa-Variante. Man kann immer einfach mit Textus machen. So, Tauschmatrizen habe ich schon erwähnt. Dann geht es jetzt einfach weiter. Ich habe ja angekündigt, es kommt noch ein Verfahren. Diesmal geht es um die Bestimmung des Rangs mithilfe der Dreiecksform. Und es geht um die Bestimmung der Dimensionen eines Teilraums, der uns gegeben ist als Erzeugnis von einem Haufen Vektoren. So. Wieder haben wir mehrere Schritte und wieder werde ich die an der Tafel skizzieren, aber diesmal geht es kurz, einfach weil da nicht so viel Aufregendes passiert. Ich sehe Fragen. Da bin ich auch Dinge gleichzeitig. Zuerst klären wir die Rangbestimmung und dann, was das mit der Dimensionsbestimmung zu tun hat. Übliche Voraussetzungen, und wir haben irgendeine Matrix gegeben und jemand fragt uns, was für einen Rang hat diese Matrix. Wir haben ja schon gesehen, dass man bei Matrizen in Dreiecksform oder bei Matrizen, die so ähnlich aussehen wie eine Dreiecksmatrix, der Rang häufig einfacher abzulesen ist als bei Matrizen, die so ganz verstreut besetzt sind. Und deswegen machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir ergänzen gegebenenfalls Nullzeilen oder Spalten, um eine quadratische Matrix zu kriegen, und für die können wir dann die Dreiecksform anwenden, so wie wir die gemacht haben. Es gibt Varianten davon. Ich habe ja schon gesagt, man kann das, was wir für Dreiecksmatrizen gemacht haben, verallgemeinern zu Zeilenstufenformen, und genauso kann man dieses Verfahren dann verallgemeinern. Da muss man nicht erst die Matrix quadratisch machen, sondern man macht die Umformung ein bisschen anders und kriegt dann eine Zeilenstufenform, bei der man auch den Rang einfach ablesen kann. Das ist einfach nur eine Variation davon. Und dann, wie schon angekündigt, Dreiecksmatrix, drauf gucken, was ist der Rang. Heißt also, in unserem Verfahren zur Rangbestimmung. Und das wäre so ein Fall, wo wir ja nicht zwei Seiten haben, wo wir irgendwas machen, sondern das wäre ein Fall für diese Notation. Wir formen A um, wir ergänzen irgendwas vielleicht, wir formen um zu einer Dreiecksmatrix, dann steht die da und dann muss man halt ein bisschen Text schreiben. Jetzt sehe ich, dass die rausgekommene Matrix Rang 5 hat. Ich weiß, dass durch die Umformung der Rang sich nicht verändert hat. Da zitiere ich irgendwas. Also hat die gefundene Matrix auch Rang 5. So, diese Art von Text muss noch dazu, aber man spart da schon ein bisschen dabei. Rangbestimmung, Schritt 1. Gegebenenfalls irgendwas ergänzen. Das heißt, ich schreibe mal Matrix quadratisch machen. Variation dieses Verfahrens machen wollen, wo Sie diesen Schritt weglassen, dann dürfen Sie das, wenn Sie begründen, warum der Rang sich bei den Umformungen nicht ändert und es trotzdem funktioniert. Das geht. Es gibt Vereinfachungen davon für Leute, die nicht unbedingt immer mit quadratischen Matrizen arbeiten können. Okay, Schritt 2, Dreiecksform. Und dann ist Schritt 3, dass wir den Rang ablesen. Und der einzige Witz bei diesem Verfahren ist, dass man in Dreiecksform den Rang häufig leichter ablesen kann als sonst. Das ist keine Garantie. Es kann sein, dass die Matrix vorher schon eine Form hatte, in der der Rang gut ablesbar war. Dann sparen Sie sich das. Dann begründen Sie, warum der Rang das ist, was er ist, und fertig. Aber wenn die Matrix doof aussieht und Sie denken, Dreiecksform wäre besser und in Dreiecksform kann ich auch besser argumentieren, denn was ist der Vorteil bei der Dreiecksform? Na, wir wissen nicht, was hier steht, aber wir wissen, dass oberhalb davon nur Nullen sind. Deswegen ist es leicht zu erkennen, wie die Dimension sich verändert, wenn man immer mehr Zeilenvektoren dazu nimmt. So wie ich es meistens mache, ist, ich fange hier oben an und sehe die Dimension des davon erzeugten Raumes. Wenn ich nur den ersten Zeilenvektor nehme, die ist 0 oder 1. Es könnte eine Nullzeile sein oder es steht vorne was, dann ist die Dimension halt 1. Und dann gucke ich weiter. Und dann gucke ich immer, kommt was dazu oder nicht. Und das ist bei einer Dreiecksmatrix einfach ziemlich leicht zu machen. Und dann kann man auch schnell ein Argument hinschreiben. Deswegen mache ich das so. Sie dürfen es anders machen. Okay, Schritt 3, Rang ablesen. Und jetzt muss man einfach nur wissen, bei den Umformungen hat der Rang sich nicht verändert. Wieder dürfen Sie Additions- oder Tauschmatrizen verwenden. Das Argument ist, dass die invertierbar ist, und wir haben uns überlegt, dass invertierbare Matrizen den Rang nicht verändern. Okay, das ist das. Hier steht nochmal die Begründung. Und jetzt möchte ich gerne darauf aufbauen, das Verfahren erklären zur Dimensionsbestimmung. Was machen wir da? Diese Idee kennen wir schon. Deswegen haben wir heute das Lemma besprochen. Gegeben sind also Vektoren aus K auf M. Diesmal müssen die nicht unbedingt paarweise verschieden sein. Wir betrachten das Erzeugnis und wollen die Dimension bestimmen. Das ist ja so der Klassiker. Das sollen wir manchmal machen, das gab es auch in der Übungsklausur und das ist tendenziell sehr nervig. Okay, hier ist eine Möglichkeit, das zu vereinfachen. In Schritt 1 schreiben wir die Vektoren, die wir gegeben haben, als Zeilenvektoren einer Matrix hin. Und wenn da Vektoren doppelt vorkommen, dann schreiben wir sie nur einmal hin. Einfach weil wir wissen, dass die beim Rang nichts beitragen. Vektoren, die da doppelt stehen, das Thema hatten wir vorhin. Die tragen nichts bei. Also sparen wir uns an der Stelle die Arbeit. Wir wissen nicht, wie groß die Matrix ist, die da jetzt rauskommt, aber wir wissen, wir können sie quadratisch machen, indem wir notfalls irgendwas ergänzen. Und dann kann man einfach das Verfahren von vorher anwenden. Denn der Rang der Matrix, die da rauskommt, ist die Dimension von U. steht es nochmal. Die Schritte schreibe ich jetzt nicht an die Tafel, weil wir gleich im Beispiel sehen, was da passiert. Also, heißt jetzt praktisch, jemand gibt uns einen Haufen Vektoren. Wir schreiben ihn in eine Matrix, Doppelte lassen wir weg. Dann gucken wir, entweder machen wir direkt weiter oder wir ergänzen es erst in der quadratischen Matrix, machen eine Umformung, sodass wir den Rang leicht ablesen können. Und wenn wir dann den Rang sehen, dann haben wir die Dimension des Erzeugnisses gefunden. Beispiel. Beispiel. Oder. Beispiel. Jemand wirft uns 5 Vektoren hin aus dem R3. Einer ist doppelt. 0, 2, 1 kommt doppelt vor. Ansonsten ja, sind es halt irgendwelche handelsübliche Vektoren aus R3 und die Frage ist, welche Dimension hat das Erzeugnis? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich die jetzt so sehen würde, dann würde ich scharf hingucken und würde aber nicht sofort sagen können, der Rang des Erzeugnisses, die Dimension des Erzeugnisses ist 3, 2. Ich sehe, sie ist nicht 0, ich sehe auch, sie ist nicht 1. Aber zwischen 2 und 3 könnte ich mich jetzt spontan nicht entscheiden, müsste ich hingucken. Und das ist dann die Art von Rechnung, die nervig wird, wenn man nämlich ausprobiert, ob man da irgendwas kombinieren kann. Werfen wir doch mal das Verfahren drauf. Gut, vorhin hatten die Matrizen Namen, die können Sie natürlich später immer ignorieren. Die erste Matrix ist die, die einfach entsteht, indem ich die 4 von den 5 Vektoren, die wirklich unterschiedlich sind, hinschreibe. Und dann kommt eine Matrix raus mit 4 Zeilen und 3 Spalten. Die Spaltenanzahl ist immer vorgegeben durch den Raum, aus dem die Vektoren kommen. Die Zeilenanzahl ist das, was sich eventuell ändert, wenn man das weglässt. Okay. Jetzt habe ich ja diese Matrix, jetzt mache ich die quadratisch, denn ich folge mal wirklich ganz streng dem Verfahren, mache keine Experimente. Dann muss ich noch eine Spalte dranhängen, dann wird es eine 4x4 Matrix und die kann ich jetzt bearbeiten, die kann ich in Dreiecksform bringen. Das waren also Schritt 1 und 2. Quadratisch machen. Hinschreiben, quadratisch machen. Jetzt kommt die Dreiecksform. Da stehen die Rechnungen, die stehen jetzt alle auf einmal, weil wir diese Art von Umformung ja schon oft gemacht haben. Ich quatsche Sie mal ein bisschen dadurch, was da passiert. Wir sehen ja oben bei C einmal diese Nullspalte, da ist nichts mehr zu tun und daneben haben wir in der ersten Zeile noch minus 1 und minus 1 und um die wegzukriegen, benutze ich die erste Spalte und die 2, die da oben steht. Das heißt, ich muss die erste Spalte mit 1/2 multiplizieren und muss sie dann einmal zur zweiten und einmal zur dritten addieren. Das sind die ersten beiden Additionsmatrizen. Da sehen Sie, was da passiert. Dann gehen diese beiden minus 1 weg und so kommt die Matrix zustande, die hier steht. Da habe ich wirklich nur oben in der ersten Zeile überall 0 hingemacht, wo ich gerne 0 haben möchte. Und was fehlt uns noch zur Dreiecksform? Na, da stört eigentlich nur noch diese 1 hier. Und die kriege ich weg, indem ich die zweite Spalte benutze. Ich brauche wieder den Faktor 1/2 und diesmal muss ich subtrahieren. Und wenn ich das alles ausgerechnet habe, dann kommt eine Matrix raus, die Dreiecksform hat, auch wenn die so ein bisschen degeneriert aussieht, weil da so wenig drin steht. Den Rang können wir jetzt ablesen. Wer liest mal für mich den Rang ab? Sie dürfen... 2. Können Sie es kurz begründen? Dann können Sie doch begründen, warum die Dimension des Zeilenraums 2 ist. Ja. Na Moment, die Menge der Zeilenvektoren ist eben gerade nicht linear, oder? Sie müssen das weglassen. Ja. Sehen Sie, warum man dann Probleme kommt, wenn man das so macht? Aber Sie haben recht. Sie schreiben die Menge hin und Sie gucken, was erzeugt das und dann finden Sie eine Menge von 2 da drin, die linear unabhängig ist. Okay, alles klar. Man kann hier auch wieder so vorgehen, wie ich es vorhin erklärt habe. Ich weiß nicht, ob das für Sie ein Verfahren ist, was Sie sinnvoll finden und womit Sie sich anfreunden können, aber ich mache es tatsächlich so, ich fange wieder oben an. Die erste Zeile erzeugt einen eindimensionalen Teilraum. Dann nehme ich den zweiten Zeilenvektor und sehe, der liegt in diesem Erzeugnis nicht drin. Das heißt, jetzt habe ich schon was Zweidimensionales. Und dann sehe ich aber, dass diese beiden im Erzeugnis liegen, von denen, die ich am Anfang betrachtet habe. Deswegen ist die Dimension insgesamt 2. Das geht schneller, als Tests auf lineare Unabhängigkeit zu machen. Einverstanden? Was für Fragen haben Sie? Ja. Also hier könnte man einfach sagen, ich sehe, dass die Menge der ersten, die aus den ersten beiden Zeilenvektoren besteht, linear unabhängig ist. Das dürfen Sie sehen, weil da so viele Nullen sind. Und ich sehe auch, dass die anderen beiden Zeilenvektoren im Erzeugnis liegen, also ist die Dimension 2. Das ist die kürzeste Begründung hier. Ja. Was noch? Ja. Ja, ja klar. Ich mache das ganz oft auf meinem Schmierzettel, wenn ich nämlich mehrere Spalten bearbeite nacheinander, aber immer mit der gleichen sozusagen und die nicht untereinander nochmal verwende, sodass ich die Rechnung quasi gleichzeitig machen kann, dann schreibe ich die immer alle gleichzeitig hin. Ja, genau, dürfen Sie, natürlich, solange es stimmt. Das einzige Argument dafür, die Rechnung einzeln zu machen, ist, dass man sich dann vielleicht weniger oft verrechnet. Aber wenn man sicher rechnet, braucht man das nicht. Wenn man sicher rechnet, kann man immer 2, 3 Umformungen auf einmal machen, Hauptsache es steht da. Wir müssen es nur nachvollziehen können. Ja, klar. Natürlich. Was noch? Ja.
Wir haben ja eben im Beispiel Division gemacht. Was ist das für eine Operation? Ist das eine Aufnahmeung oder eine Aufnahmeung?
Ich verstehe die Frage nicht.
Eben im Beispiel haben wir am Ende die Spalten mit 2 und 3.
Das ist keine von unseren Matrizen. Das ist einfach eine Umformung, die wir machen, aber es ist eine, die man umkehren kann und deswegen funktioniert das Verfahren und das schreibt man einfach hin. Das heißt, wenn Sie solche Beschreibungen machen von den Umformungen, dann ist das eine Stelle, die Sie nicht mit einer Matrix ausdrücken können, sondern da müssen Sie dann sagen, ich multipliziere jetzt die erste Spalte mit dem, die zweite mit dem, die dritte mit dem, die vierte mit dem. Genauso auf der anderen Seite. Das ist dann einigermaßen kompakt und dann machen Sie einfach. Und das können Sie alles gleichzeitig machen, müssen Sie nicht nachmachen. Aber es wäre eine lustige Übungsaufgabe, sich zu überlegen, ob man das mit einer Matrix realisieren kann. Danke, witzige Frage. So, was haben wir noch? Korrigiert, 5-mal dran schreibt, üflü, 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 üflü. Das ist normalerweise auch ein Indikator, dass ich Dinge weglassen darf. Ja, also einfach klären in der Übung. Da kann man einfach nachfragen, da passiert Ihnen ja nichts. Okay? Was haben wir noch? Nochmal? Das ist schon für Fortgeschrittene. Im Verfahren ist das ja so nicht angegeben, aber Sie dürfen, wenn Sie wenn Sie das begründen, dann dürfen Sie sagen, ich sehe, dass dieser Vektor ein Vielfaches von dem ist. Das heißt, den wegzulassen beeinflusst den Rang der Matrix nicht und deswegen lasse ich ihn weg. Solche Dinge dürfen Sie, die müssen Sie aber separat begründen. Mit einem Satz, ganz kurz, aber bitte. Aber vielen Dank, denn das sind Dinge, da würde ich dann gegen Ende dieser Vorlesung im Sommer sagen, ja, das sieht man, das ist okay, das sieht man. Einfach, weil wir dann alle schon wieder mehr Erfahrung gewonnen haben. Also danke für den Hinweis. Jetzt nicht anfangen, nach irgendwelchen Kombinationen zu fragen. Nee, Sie dürfen immer alles machen, wenn Sie es begründen, aber ich werde jetzt nicht bei jeder einzelnen Umformung, die man noch machen könnte, separat begründen, müssen Sie das hinschreiben oder nicht. Bitte, das führt zu weit. Die Frage gerade war gerade noch so grenzwertig, aber das führt jetzt zu weit. Was haben wir noch? War das auch so eine?
Nee. Okay. Wenn die Frage nach linearer Unabhängigkeit, dürfen wir das auch so machen?
Klar. Ja, also da können Sie jetzt einfach hingucken und sehen, die Menge dieser Zeilenvektoren ist nicht linear unabhängig, aber wenn ich die beiden rauswerfe, dann wird es linear unabhängig und die Anzahl ist 2, also ist genau. Und ja, wenn Sie gefragt werden, ist diese Menge linear unabhängig, dann können Sie die in eine Matrix schreiben und können durch Rangbestimmung, deswegen unter anderem das Lemma von vorhin, das geht ja genau in die Richtung. Ja, all diese Tricks dürfen Sie jetzt benutzen. Sie haben nämlich jetzt gesehen, wie die Argumente funktionieren und dann können Sie entweder direkt was aus der Vorlesung zitieren oder Sie sagen, das sehe ich jetzt weil. Und all die Tricks kennen Sie. Ja, endlich, ne? Endlich. Das betrifft auch Leute von Ihnen, die mich schon angesprochen haben, nach dem Motto, ich kenne den und den Trick, darf ich den benutzen? Jetzt können Sie all diese Tricks begründen und dann dürfen Sie sie auch benutzen. Was noch? Wir haben noch total viel Zeit. Haben Sie noch Fragen? Also ich meine, es fängt uns das nächste Kapitel an. Ich freue mich natürlich. Wir reden über lineare Gleichungssysteme. Da freue ich mich immer schon wochenlang drauf. Ja?
Mich irritiert gerade ein bisschen, wir haben die Vektoren in die Zeilen geschrieben oder Spaltumformen gemacht.
Ja, macht das was? Das haben wir schon immer so gemacht und erklären Sie mir, warum wir das machen dürfen.
Ich bin selbst irritiert davon. Also, weil ich sehe das immer als lineare Gleichungssysteme und dann x1, x2.
Oh!
Zu weit?
Kommt gleich. Und dieser Zusammenhang ist nicht unzulässig, aber er kann in die Irre führen, wenn man die Gleichungen in die Zeilen der Matrix schreibt. Das machen wir ja nicht. Wir schreiben die extra in die Spalten,
genau,
weil dann die Spaltenumformung nämlich. Ja. Was würde sich ändern, wenn wir stattdessen jetzt Zeilenumformung machen würden? Einfach die ganze Zeit, ganz konsequent. Würde das irgendwas an diesem Verfahren ändern? Würde der Rang der Matrix sich verändern? Sie sagen nö. Was sagen Sie? Sie haben sich auch gemeldet? Genau, wir arbeiten dann einfach von links. Ansonsten, wir arbeiten dann von links. Ansonsten ändert sich nichts. Wenn man Abbildungen auch von links schreibt, kann man diese ganze Theorie genau aus der anderen Richtung machen. Das schadet überhaupt nicht. Ist aber vom algebraischen Standpunkt aus nicht so schön.
Ja. Nee, genau. Also ich würde mich ja auch versuchen, an dieses Thema zu gewöhnen. Ich kenne halt nur das Verzeichnis.
Man kann beides machen. Es gibt keinen Grund, warum das eine besser ist als das andere oder schlechter. Es gibt nur eine Sichtweise. Und meine Sichtweise ist eben nicht die analytische, sondern die algebraische. Und da sind Umformungen mit Spalten und Abbildungen von rechts viel, viel, viel natürlicher. So, was noch? Ich nehme jetzt noch eine Frage und dann machen wir hier einen Schnitt und fangen an mit linearen Gleichungssystemen. Die Überleitung haben wir ja schon. Danke. Keine Fragen? Ist das gut oder schlecht? Das ist jetzt die Frage. Moment, wir machen mal ein kurzes Stimmungsbild. Zeigen Sie mir mal mit Daumen und die Abstufungen, die ich jetzt noch erkennen kann auf die Distanz, sind so, so und so. Zeigen Sie mir bitte mit Daumen, wie Sie sich jetzt so generell beim Thema lineare Abbildung und Matrizen und diese Themen, wie Sie sich damit fühlen. Zeigen Sie mir mal durch Daumen bitte. Oh, ganz interessant, ja. Dankeschön. Dankeschön. Es gibt Leute, die noch kein klares Gefühl haben. Das ist in Ordnung. Das Gefühl darf sich aber erst noch entwickeln. Da ich keine weiteren Fragen sehe, schließe ich Kapitel 5. wir bereit für Kapitel 6? Schulstoff. Aber aufgrund der ganzen Theorie, die wir jetzt entwickelt haben, können wir die sehr kurz abhandeln. Alles, was wir wissen wollen, ist in kürzester Zeit beantwortet. Und dann geht es einfach darum, 1000 Beispiele zu rechnen, sich Anwendungen anzugucken. Okay, ein Beispiel zur Motivation. Und wenn ich sage Motivation, dann meine ich nicht, warum sind die Jahre Leistungssysteme interessant, denn das ist uns, glaube ich, allen klar, warum die interessant sind. Nee, Motivation bedeutet hier eher, warum sehen die nachher bei mir in meiner Notation so aus, wie sie aussehen, woher kommt das und was ist der Kontext der Vorlesung, die wir bisher hier zusammen erlebt haben. Nein, wir lösen das jetzt nicht. Wir schreiben das anders hin. Dann könnte ich jetzt sagen, das Leitungssystem lebt über R. die richtige Größe haben, damit die Multiplikation klappt. A ist meine Koeffizientenmatrix und die hat die Größe 2 kreuz 2, 2 Gleichungen, 2 Variablen, über R, weil da die Koeffizienten herkommen. Und dann habe ich noch diese Zahlen auf der rechten Seite, das sind die Ergebnisse, die rauskommen. Und dieses Ding nenne ich deshalb Ergebnisvektor. Immer dann, wenn ich eine Lösung finde, wenn ich also was finde, was man hier einsetzen kann, dann gibt mir das einen Lösungsvektor. Und ich bitte darum zu unterscheiden zwischen Lösungsvektor und Ergebnisvektor. Das schreiben wir jetzt einfach alles auf. Okay? Das wird unsere Standardnotation für lineare Gleichungssysteme in diesem Kapitel. Generalvoraussetzung 5. Ein lineares Gleichungssystem lösbar, das heißt, wann ist die Lösungsmenge leer oder nicht leer? Und wenn die Lösungsmenge nicht leer ist, dann interessieren uns auch noch so Sachen wie, gibt es nur eine Lösung oder gibt es ganz viele? Und all das sind Dinge, die wir gerne rauskriegen wollen, und zwar ohne wie in der Schule mit Einsetzungsverfahren alles ganzjährig aufzubrechen. Wir wollen es gerne anders machen. Wir wollen jetzt den höheren Standpunkt benutzen, den wir uns erarbeitet haben in den letzten Monaten mit der Theorie von linearen Abbildungen und Praxis. Und wie toll das funktioniert, sehen wir heute und morgen und nächste Woche. Erstmal schreibe ich die Lösungsmenge hin. Diese Buchstaben möchte ich alle behalten. Sei L, die Lösungsmenge. Die Lösungsmenge muss jetzt aus Vektoren bestehen mit n Einträgen, die aus k kommen. Das heißt, die Lösungsmenge ist eine Teilmenge von k hoch n. Thank you. unseres linearen Gleichungssystems, sprich Fragen wie Lösbarkeit, eindeutige Lösbarkeit oder mehrfache Lösbarkeit, die hängen jetzt von verschiedenen Dingen ab. Man kann sich fragen, hat das was mit der Größe der Matrix zu tun? Hat das was mit anderen Eigenschaften der Matrix zu tun? Wir kennen ja interessante Eigenschaften von Matrizen. Hat es was damit zu tun, was die Matrix A und dieser Ergebnisvektor D zu tun haben miteinander? Es gibt immer den Spezialfall, dass D der Nullvektor ist. Wenn D der Nullvektor ist, dann ist das Gleichungssystem immer lösbar, denn dann kann man ja hier einfach den Nullvektor einsetzen. Deswegen sind das Gleichungssysteme, die wir uns gesondert angucken, die sind lösbar und die Frage ist, wie viele Lösungen wir haben. Bei einem allgemeinen Gleichungssystem kann es sein, dass es einfach da ist. Ja, das sind also unsere Leitfragen. Wie passt das zur Theorie, die wir schon haben? Wie kann man mit möglichst wenig Aufwand was rauskriegen? Gut, halten wir doch mal den Spezialfall, den wir uns angeschaut haben, wo nämlich der Ergebnisvektor der Nullvektor ist, einmal separat fest. Das ist die nächste Definition. Und immer wenn ich hinschreibe, es gelte Generalvoraussetzung 5, dann will ich all diese Notationen haben. Der Ergebnisvektor der Nullvektor ist also homogen. Stern a gleich d homogen machen oder homogenisieren, indem wir d durch den Nullvektor ersetzen. Vorsicht, dabei ändert sich das Gleichungssystem. Aber es kann sich lohnen, dieses homogenisierte Gleichungssystem anzuschauen, weil uns das nämlich eventuell Informationen bringt zur Lösungsmenge des ursprünglichen Gleichungssystems. Wie das funktioniert, lernen wir noch. Aber das ist einer der Gründe, warum man sich das anguckt. Verändert sich, auch die Eigenschaften verändern. an sich. Zum Beispiel ist das immer lösbar, das ursprüngliche vielleicht nicht. Und auch die Lösungsmenge benimmt sich hier anders, und zwar für uns vorteilhaft anders, als die Lösungsmenge eines allgemeinen linearen Gleichungssystems. Ja, und wenn ich sage, die verhält sich irgendwie besser, diese Lösungsmenge, dann gucken wir doch direkt mal wie. Es wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, dass allgemein solche Lösungsmengen ganz wilde Mengen sind. Das ist nicht so. Die sind nicht ganz wild, die haben eine algebraische Struktur, die wir später auch gut verstehen können. Bei einem homogenen linearen Gleichungssystem ist die Situation aber besser für uns. Da kommt nämlich als Lösungsmenge ein Teilraum raus von K hoch n. Also etwas, womit wir arbeiten können. Das ist der Inhalt des ersten Satzes in diesem Kapitel, Satz 6.2. Und mit der Theorie, die wir schon haben, ist es auch ganz einfach zu sehen. Bei einem homogenen linearen Gleichungssystem bildet die Lösungsmenge immer einen Teilraum. Dimension dieses Lösungsraums bestimmen. Das ist nämlich n minus der Rang der Koeffizientenmatrix. Beliebte Prüfungsfrage, auch wieder so eine Frage, wo man den Rang von Matrizen verstanden haben muss. Und bevor wir in den Beweis reinhüpfen, möchte ich die Philosophie erklären. Der Rang von A kann ja zum Beispiel dann eine Rolle spielen, wenn wir A als Abbildungsmatrix auffassen, dann ist der Rang von A die Dimension des Bildes. Okay. Wenn wir von K hoch N aus abbilden, dann ist N minus die Dimension des Bildes die Dimension des Kerns mit unserer schönen Dimensionsformel. Heißt also, wenn wir es irgendwie schaffen, eine solche Lösungsmenge als Kern einer Abbildung zu interpretieren, dann kriegen wir alles, was da steht, geschenkt mit der Theorie der Vektorraumhomomorphismen. Ja, ist doch ein Plan. Und gleichzeitig ist das dann eine qualitative Aussage. Je größer der Rang der Matrix, desto weniger Lösung gibt es. Und je kleiner der Rang der Matrix ist, desto mehr Lösung. Ja, gibt es noch mehr? War es auch Ihre Anmerkung? Ja? Okay, haben wir noch andere Fragen? Ups, Moment. Thank you. halt x Stern a gleich 0 Vektor und ich möchte der Lösungsmenge die Lösungsmenge möchte ich dann wieder L nehmen, das heißt, ich möchte jetzt den Spezialfall angucken, wie ist der 0 Vektor.
Der Witz.